Wenn ihr Radio hört, Fernseht oder Zeitung lest, dann lest ihr in letzter Zeit sehr viel über den menschengemachten Klimawandel. Viele von euch haben sicher auch schon das Wort gehört, Kipppunkt. Ich habe nachgeschaut, was das heißt, Kipppunkt. Es ist eine geradlinige, eindeutige Entwicklung und auf einmal ändert sie die Richtung. Entweder wechselt sie beschleunigt nach rechts, nach links, nach unten. Und das geschieht oft sehr schnell, dass eine Sache kippt. Auch die Urgeschichte ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, kennt diesen Kipppunkt. Da kippt alles. Und es hatte doch so gut angefangen. Und dann dies. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Der erste Kipppunkt in dieser Geschichte ist die Resignation Gottes. Nichts ist mehr gut. Jedenfalls nicht gut genug. Gott hatte sich das anders vorgestellt. Und Gott entschließt sich daraufhin zur Sintflut. Und zugleich will Gott einen neuen Anfang machen. Mit Noah. Noah soll die Arche bauen. Gottes Rettung für das Leben auf der Erde. Und es dauert 150 Tage, diese vernichtende Flut, die die Arche davonträgt. Und dann denkt Gott doch an die Arche und an Noah. Es dauert nochmal 150 Tage, bis die Wassermassen wieder sinken. Schließlich setzt die Arche auf und nach 40 Tagen wiederum öffnet Noah das einzige Fenster in der Arche. Aber erst als die Taube und der Rabe nach weiteren 14 Tagen nicht mehr zurückkehren, weiß Noah, dass Leben auf der Erde wieder möglich ist. Und Gott trägt ihm auf, die Arche zu verlassen. Und ich lese jetzt die Stelle aus 1. Mose, Kapitel 8, 18 bis 22. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche heraus, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und euch. Und Gott segnete Noah. Das sei das Zeichen des Bundes, das ich aufgeführt habe zwischen mir und euch. Was hat sich eigentlich verändert nach dem ersten Kipppunkt im ersten Mose? In der Sintflutgeschichte liegt wieder bei Gott das Verhältnis zwischen ihm und uns Menschen. Und Gott macht wieder eine Wende. Er weiß, dass der Mensch nicht immer so ist, wie er ihn gemeint hat. Nein, der Mensch ist fähig zum Guten und zum Bösen. Das hat sich auch nach der Sintflut nicht verändert. Und auch Noah und die Seinen sind nicht vollkommen. Trotzdem verspricht Gott diesen Menschen die Treue. Er spricht neuen Segen über die Erde aus und will, dass das Leben erhalten bleibt. Und er sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Man hört und spürt geradezu den Rhythmus in diesen Worten. Wie der Takt des Herzens Gottes, das für seine Schöpfung schlägt. Trotzdem ist die Welt auch heute aus dem Takt gekommen. Aber es ist nicht Gott, der eine neue Sintflut heraufführt. Nein, wir sind es. Wir mit unserer Art zu leben. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es möglich, dass Menschen die Welt so zerstören wie jetzt. Und heute ist es nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich geworden. Ich habe ein Beispiel gefunden unter der dauergefrorenen Erde in Sibirien, in Nordkanada und in Alaska. Da ist millionenfach Kohlenstoff eingesperrt. Taut der Boden dort einmal auf, wird dieser Kohlenstoff zu einer Treibhausgasfracht aus Methan und Kohlendioxid, die vom Menschen gar nicht mehr aufzuhalten ist. Weil sich die Erderwärmung an den Polen deutlich schneller vollzieht als am Äquator, treibt es jedes Zehntel einen höheren Temperaturgrad. Und das geht immer mehr der Katastrophe entgegen. Ein 2 Grad wärmeres Klima wird den Frostschutz tauen, die Treibhausgase aus dem Frost befreien und die Atmosphäre wie von selbst um weitere 2 Grad anheizen. Und dann sind es statt 2 Grad schon 4 Grad. Der Mensch kann dann nur noch tatenlos zusehen, was passiert. Und mir fällt jetzt oft auf, wenn ich auf meinem Balkon stehe, nach draußen sehe, es ist dort ein Gartengelände, sehr gepflegt, eigentlich ein kleines Paradies. Aber es zeigt ein erbarmungswürdiges Bild. Es fliegen keine Vögel mehr. Und auch die Insekten sind sehr viel weniger geworden. Und ihr erinnert euch sicher an ein Bild in der Zeitung vor einiger Zeit, als ein hungriger Eisbär auf einer Müllkippe Nahrungsmittelreste fressen wollte. Die nackte Not treibt diese Tiere in die Nähe der Menschen. Und das schöne, stolze Raubtier findet in seinen natürlichen Jagdgründen nicht mehr genug Nahrung. Das millionenfache Sterben von Mensch und Tieren, von Landschaften und Lebensweisen hat begonnen. Und trotzdem sagt die Schrift doch heute, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich höre da, dass diese Geschichte und diese Sätze doch sehr viel Hoffnung versprechen. Aber wie erreicht diese Hoffnung mein Herz? Die Gegenwart und die drohende Zukunft bringen mein Herz manchmal aus dem Takt. Die Klimakatastrophe, die vergiftete und vermüllte Mitwelt, der Atommüll, Populismus, Nationalismus und Diktaturen, Terror und Unruhe, all das setzt mir und euch zu. Wie soll man jetzt noch dieser Entwicklung in die Speichen fallen? Woher sonst soll in dieser Zeit eigentlich Hoffnung kommen? Nicht diese Hoffnung, wo manche sagen, ach, das wird schon werden. Das ist eine falsche Hoffnung, die die Augen vor der Realität verschließt. Sondern die andere Hoffnung, immer wieder hart zu erringende Hoffnung, dass wirklich alles anders und besser werden kann, wenn wir es nur wollen. Dass das noch immer und auch jetzt noch geht, dass wir Menschen unsere Herzen und Sinne erneuern und umkehren können. Und da kommt Noah wieder ins Gespräch. Er rückt auf einmal in den Mittelpunkt meiner Geschichte. Der stille Noah, der in seiner demütigen Zurückhaltung fast stumm wirkt. Der nur tut, was Gott ihm aufträgt. Der dann aber zutiefst menschliche Eigeninitiative entwickelt und aus dem einzigen winzigen Fenster der Arche heraus mit Hilfe des Raben und der Taube den Lebensraum der neuen Welt nach der Sintflut erkundet. Und am Ende sind es seine Dankbarkeit und Treue gegenüber Gott, die sich als Auslöser für diesen Kipppunkt, für den Wendepunkt entpuppen. Denn das Erste, was Noah einfällt, als er die Arche verlässt, ist ein Altar, den er für Gott baut. Der Duft des darauf dargebrachten Brandopfers steigt Gott in die Nase und Gottes Entschluss steht fest. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und die Erde soll nicht verflucht sein. Sie soll gesegnet sein, sagt Gott. Und der Regenbogen, der ist so ein Zeichen des Segens Gottes an uns. Ein Zeichen des Friedens, dass Gott es gut mit uns meint. Und Joel hat für uns alle einen Regenbogen gebastelt. Dafür bin ich ihm ganz dankbar. Er hat es auch um das Programm des Gottesdienstes gemacht. Und ich will diesem Bogen jetzt ein paar Sätze widmen. Der Regenbogen war früher, oder überhaupt, nein, nicht der Regen, der Bogen allgemein, war ein Hinweis auf eine Kriegswaffe, mit der die Götter töten und verderben konnten. Menschliche Bogenschützen gab es lange in den Kriegen auf der Erde. Für den Gott der Bibel aber ist der Regenbogen keine Kriegswaffe, sondern ein Zeichen des Friedens, Gottes Wohlwollen und ein Zeichen für uns. Überraschend ist dieses Friedenszeichen aber auch, weil Gott doch feststellen muss, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens sei böse von Jugend auf. Und so lesen wir doch auch in dem Predigttext. Solchen Menschen setzt Gott ein Friedenszeichen in die Wolken. Hat Gott aufgegeben? Hat er resigniert? Denkt er, die Menschen sind böse, da kann man doch nichts machen? Ich sage ganz und ganz klar, nein. Der heilige, gerechte Gott gibt nicht klein bei. Er beugt sich nicht uns Menschen und unserer Sünde. Er bleibt sich treu in seinem heiligen und barmherzigen Willen. Er will seine Schöpfung nicht preisgeben. Und darum ist der Regenbogen ein Zeichen des Friedens und ein Zeichen für Gott selbst. Im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung, schaut der Seher Johannes Gottes Herrlichkeit. Gottes Thron ist umgeben von einem Regenbogen und bei diesem Regenbogen steht das Lamm. Also Jesus Christus, der alle Schuld und Sünde, alles Leid und den Tod des Menschen ans Kreuz getragen hat. Und er hat dies durch seine Auferstehung überwunden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber als Geheilte sind wir gestärkt, einzutreten für das Evangelium des Friedens, engagiert für das Leben auf der Erde. Und betrachten wir jetzt noch einmal diesen Regenbogen. Viele von euch werden sicherlich den Song von Louis Armstrong kennen, What a Wonderful World, und der Zeile The Colors of the Rainbow So Pretty in the Sky. Was für eine wunderbare Welt. Die Farben des Regenbogens sind so wunderbar am Himmel. Lasst uns die 7 Farben des Regenbogens ein wenig genauer betrachten. Nehmt die Farbe Rot. Das ist die Farbe der Liebe. Gott ist Liebe und Gott schenkt und zeigt uns mit dem Regenbogen seine Liebe. Dann kommt Orange. Rot vermischt sich mit Gelb. Gottes Liebe ist leuchtend und warm und wärmt unsere Herzen. Und Gelb, die Farbe der Sonne. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Licht voller Kraft. Das Grün ist die Farbe des Lebens, des Wachsens. Der lebendige Gott ist ein Gott des Lebens. Er schenkt und erhält Leben. Blau, die Farbe der Klarheit und Weite des Himmels und der Tiefe des Meeres. Blau bringt Gottes Weite, Gottes Tiefe und Gottes Klarheit zum Ausdruck. Indigo ist ein dunkles Blau-Violett, die Farbe des Dunkeln, Rätselhaften. Auch das Unbegreifliche, Unbenennbare ist aufgehoben bei Gott. Und Violett. Rot vermischt sich mit Blau. Gottes Weite, Gottes Tiefe, Gottes Klarheit ist die Weite, die Tiefe, die Klarheit seiner Liebe. Dieser Regenbogen ist Gottes Zeichen für sein großes Versprechen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, gewiss haben Säen und Ernten sind oft mit Mühe und Arbeit verbunden. Aber oft ist es auch eine schöne Arbeit. Sie ist Mithilfe an einem Wunder. Und die Ernte bringt uns Brot und Wein, Freude und Leben. Und vergessen wir nicht, was Matthias Claudius uns ins Herz schreibt. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Der große Rhythmus von Säen und Ernten bleibt. Das verspricht uns Gott. Bei Frost und Hitze, im Sommer und im Winter, bei Tag und Nacht. Auch die Tages- und Jahreszeiten, erst recht die der gemäßigten Erdzonen, in denen wir leben, mit dem wechselnden Tageslicht und den viel Jahreszeiten sind ein Wunder Gottes. Genauso wie Säen und Ernten berühren uns die Jahreszeiten in ihrer geheimnisvollen Schönheit zutiefst. Sie berühren uns deshalb so tief, weil wir in ihnen unser eigenes Leben wiederfinden. Wir sprechen vom Abend des Lebens und der Nacht des Todes. Und die Lebensalter verbinden wir mit den Jahreszeiten. Denn es ist tröstlich für uns, dass auch die Zeiten unseres Lebens aufgehoben sind in Gottes großem Versprechen seiner Treue. Und auch dieses Versprechen ist verbunden mit dem Zeichen des Regensbogens, dass Gott es gut mit uns meint. Amen. Lasst uns einen Moment Stille halten.